Willkommen zu einer neuen Folge unseres Out-of-Home-Podcasts. Heute geht es um Marketing-Thesen, die nicht gefallen wollen, sondern die Orientierung geben. Mein Gast ist Christian Bache, Managing Partner von Markendienst. Und er veröffentlicht jedes Jahr zum Jahresanfang wirklich pointierte Thesen zur Entwicklung von Marketing und Media. Und die für 2026 haben es in sich. Wir wollen sie heute gemeinsam besprechen und dabei auch immer wieder fragen, was sie für Out-of-Home bedeuten, also für ein Medium, das laut Prognosen aller Mediaagenturen einer der Wachstumstreiber des Marktes in diesem Jahr sein wird. Christian, schön, dass du bei uns bist.
Danke Kai, dass ich nochmal bei euch sein darf.
Das ist nett, danke. Und nochmal ist ein guter Stichpunkt, denn wir haben Anfang letzten Jahres deine Thesen besprochen, die von 2025, und mal Hand aufs Herz, welche aus den letzten Jahren wurden am meisten geliked? Du bist ja viel auf LinkedIn unterwegs, aber am wenigsten umgesetzt.
Och, da gibt es sicherlich einige, bei denen sozusagen die Zustimmung und die Umsetzung sich deutlich spreizen. Im vergangenen Jahr war es die These, die da lautete, dass KI-Agenten arbeitslos bleiben. Was ich damit meinte, war, dass viel über KI-Agenten gesprochen werden wird, also im vergangenen Jahr, und dass aber die eigentlich noch gar nicht zum Tragen kommen, weil sie noch nicht arbeitsfähig sind. Ja, das wurde am meisten geliked und ich würde mal sagen, auch sozusagen am wenigsten umgesetzt, weil wirklich funktionierende KI-Agenten sind mir noch nicht begegnet.
Da ist viel Hype und, wie sagt man so schön, auch noch viel Luft bei dem Thema nach oben. Wenn du auf deine Thesen für 25 schaust, wo hat das Marketing schneller gelernt, als du gedacht hast?
Eine These lautete, dass redaktionelle Umfelder eine Renaissance erleben. Die ist nicht so eingetreten, wie ich mir das gedacht oder vielleicht auch erhofft hatte, nämlich dass dort tatsächlich auch wieder mehr Mediageld hineinfließt. Aber die Diskussion um das sogenannte Open Web und wie das Open Web gestärkt werden kann und wie redaktionelle Unabhängigkeit gerade auch mit Blick auf die Walled Gardens gestärkt werden kann, das war auf jeden Fall ein Thema, was stark im Fokus stand letztes Jahr. Ja, da war Marketing vielleicht ein Tick schneller, fast noch, als ich dachte.
Kommen wir zu 2026. In deiner ersten These sprichst du von Attention Fracking. Ist es wirklich ein neues Phänomen oder ist es ein neues Wort für alte Gier nach Aufmerksamkeit?
Man könnte sagen, sowohl als auch. Das Phänomen als solches ist vielleicht nicht neu. Die Dimension ist aber aus meiner Sicht neu, weil letztendlich, was wir sehen ist, und das meine ich mit Attention Fracking, dass im Grunde vormals vielleicht auch positiv gedachte Ansätze wie Gamification oder Nudging, also dieses Anstupsen von Menschen, um sie in irgendeiner Form zu bewegen, dass das massiv algorithmisch ausgesteuert, ausgenutzt wird und häufig in Form von Bewegtbild. Und da geht es letztendlich immer darum, die Aufmerksamkeit abzuschöpfen, zu gewinnen. Und ja, Fracking, den Begriff hat jemand mal ganz bewusst gewählt. Er erinnert natürlich an das, was wir in der Ölgewinnung tun, wo wir wirklich tief reingehen. Und wenn man sich vorstellt, man hat so einen Bohrturm auf dem Kopf und der bohrt einen dauernd ins Hirn, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, ist vielleicht ein bisschen unangenehm.
Jetzt ist es ja so, dass in dieser heutigen Welt, die stark durch soziale Medien und durch irgendwelche Bubbles und so weiter auch dominiert wird. Wenn Aufmerksamkeit also immer weiter fragmentiert wird, müssen Marken eigentlich lauter werden oder müssen die intelligenter werden, um in dieser neuen Mediawelt durchzudringen?
Naja, das müssen letztendlich diejenigen entscheiden, die die Marken führen. Manche entscheiden sich tatsächlich für Lautstärke. Kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen aus der Radiowelt. Andere versuchen sich tatsächlich stärker für Intelligenz zu entscheiden. Ich denke, der letzte Weg ist der bessere, aber das ist, wie gesagt, eine individuelle Entscheidung.
Bezogen auf Out-of-Home, kann denn Außenwerbung in der Welt des Attention-Frackings Teil der Lösung sein, weil ja im öffentlichen Raum Aufmerksamkeit nicht zerlegt, sondern gebündelt wird und auch Reichweite erhält?
Bündelung bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall kann ich mir out of home, wenn es jetzt nicht digital out of home ist, sondern vielleicht eher so statische Großflächen oder CLPs, kann ich mir als Ruhepol denken. Ja, wo mal nicht laut um meine Aufmerksamkeit getrommelt wird, sondern wo ich selber mit den Augen verweilen kann, solange ich mag, ohne dass ich gestört werde. Es gibt natürlich auch im Out-of-Home-Bereich Attention-Fracking-Ansätze. Denken wir nur an den Times Square. Der ist natürlich unique. Ja, den gibt es nicht so häufig. Aber da steht man natürlich vor einem massiven Aufmerksamkeits-Fracking-Overkill sozusagen. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahmesituation.
Ich finde es super spannend, was du gerade über Plakat gesagt hast. Das heißt, Out of Home kann da ein Gegengewicht zum digitalen Dauerrauschen sein, weil es eben sozusagen etwas ist, was statisch, aber damit eine Konstante hat, was Marken angeht.
Ja, definitiv. Auch eine Konstante im Sinne von, dass es über mehrere Kontakte unverändert wiederkehrt, was ja auch ein Vorteil sein kann, wenn es kreativ gut umgesetzt ist, auf alle Fälle. Und ich glaube tatsächlich, diese Idee des Ruhepols, die darf man gar nicht unterschätzen in einer so hektischen Umgebung, in denen Plakate ja nun auch häufig stehen. Da ist ja auch die Umgebung häufig in Bewegung. Da hat man durchaus so einen Ruhepol.
Eine zweite These ist, da redest du über KI und sagst, sie wird im Werbemarkt nach unten erweitern, weil jeder in der Lage ist, Werbung automatisiert zu schalten. Ganz provokant gefragt, heißt es, Marketing wird künftig demokratischer oder wird vielleicht schlechter, weil jeder in der Lage ist, irgendwas zu kommunizieren?
Ja, jetzt muss man erstmal vielleicht klären, was ich mit jeder meine. Letztendlich meine ich da diese Aussage von Mark Zuckerberg, der sagte, demnächst muss man einfach nur noch einen Packshot oder eine Produktabbildung an Meta rüberreichen, eine Kreditkartennummer übergeben und vielleicht eine Zielsetzung formulieren, den Rest macht die KI. Und ich denke, das ist tatsächlich interessant zukünftig für Unternehmen oder Kleinstunternehmen, die heute vielleicht noch gar nicht werblich aktiv sind. Denken wir an Handwerker oder ähnliches. So gesehen die Markterweiterung nach unten. Wird Marketing dadurch demokratischer, wird schlechter? Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich erinnere mich da gerne oder ungern an Desktop Publishing, was ja auch so eine Demokratisierungswelle war. Jeder konnte jetzt schön irgendwie seine eigenen Quatsch, ja, Urlaubsbilder auch, aber vielleicht Geburtstagseinladungen gestalten, mit dem Ergebnis, dass dann irgendwie 17 Typefonts auf einer DIN A4-Seite waren, sah furchtbar aus. Hat sich dann noch irgendwann wieder gelegt, aber es war ein Akt der Demokratisierung, der nicht mit einer Erhöhung der Qualität einherging, würde ich mal behaupten.
Wenn man jetzt mal die Agenturen anguckt, deren Geschäftsmodell beruht ja ganz stark auf dem Thema Komplexität. Durch KI wird es reduziert. Was heißt denn das eigentlich für so eine Media-Agentur? Heißt es, sie werden immer weniger relevant, werden immer weniger wichtig, können immer weniger sozusagen ihre Stakeholder- oder Gatekeeper-Rolle behaupten in so einem Markt?
Ach, da bin ich unsicher. Also auch heute ist es ja schon so, dass man sich manchmal fragt, wo eigentlich die Kernleistung bestimmter Mediaagenturen oder bestimmter Tätigkeiten in Mediaagenturen liegt. Also auch dort in den Mediaagenturen werden ja zum Teil nur Buchungssysteme von Meta, Google und Co. befüllt oder bedient. Das könnten im Zweifel auch Kunden selber tun, machen es zum Teil auch. Ich denke, dass die Mediaagenturen, auch wenn sie momentan unter massivem Druck sind, Konsolidierungsdruck etc., dass sie da durchaus anpassungsfähig sind. Aber traue mir jetzt keine konkrete Prognose an der Stelle zu.
Du hast gerade eben was gesagt, was ich ganz spannend fand. Da ging es um die kleinen Unternehmen, die in der Lage sind, Werbung zu buchen. Und es betrifft ja auch dann in diesem Prozess digitale Außenwerbung, wo man einfach irgendwas hochladen könnte, rein theoretisch dann über Programmatik einbuchen kann. Was passiert denn aus deiner Sicht, wenn kleine Unternehmen per KI automatisiert digital im öffentlichen Raum präsent sein können?
Da habe ich Zweifel, ob das überhaupt jetzt in absehbarer Zeit passieren wird, weil wir haben es ja da letztendlich mit einem anderen, wie sagt man es neudeutsch, so schön Ökosystem zu tun. Sprich, während wenn ich auf Meta unterwegs bin, nur Teilzielgruppen das sehen, was dort werblich platziert wird, stehe ich hier im öffentlichen Raum. Und da wollen es wahrscheinlich ja auch die Anbieter dieser Werbeflächen oder die Vermarkter der Werbeflächen nicht, das Kreti und Pleti, um es mal so zu formulieren, plötzlich diese Flächen kapert und für alle sichtbar minderwertige Werbung oder vielleicht sogar betrügerische Themen oder sowas da auftauchen. Also ich halte das für tatsächlich an der Stelle anderes Ökosystem. Also da wäre technisch einiges möglich. Ich denke aber, dass es so nicht passieren und umgesetzt werden wird.
Und das liegt ja auch daran, glaube ich, dass öffentlicher Raum noch mal eine ganz andere Ernsthaftigkeit erzeugt. Wenn ich eine Kampagne im öffentlichen Raum mache, bin ich sichtbar, für viele sichtbar. Und ich kann mich als Marke auch nicht mehr verstecken vor irgendwas oder irgendwelchen Bubbles agieren. Ich bin eben dann sozusagen reichweitenstark für alle präsent, die eben da vorbeimarschieren. Deine dritte These ist, du prognostizierst, dass KI-Agenten programmatische Mediabuchungen autonom übernehmen können. Also autonom finde ich ja super spannend. Die Frage ist, Ist der Werbemarkt bereit für sowas, das was automatisiert sozusagen irgendwo durchgefädelt wird?
Ja, ich denke, das ist fast eine Verlängerung dieser These, die wir eingangs besprochen haben, wo es um die KI-Agenten im Jahr 2025, also im vergangenen Jahr, ging. Jetzt wird durchaus häufiger über agentische Mediaplanung gesprochen, und die Frage, ob der Werbemarkt dafür bereit ist, aus meiner Sicht nicht. Warum? Weil nach meinem Verständnis oder aus meiner Perspektive da eigentlich eher der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird. Sprich, wenn ich einen hochkomplexen programmatischen digitalen Werbemarkt habe und ich setze da Agenten drauf ein, da entstehen eigentlich mehr Fragen als Antworten.
Programmatische Buchung ist, glaube ich, ein super Stichwort, auch im Hinblick auf Außenwerbung. Wir haben ja das größte Wachstumsfeld derzeit in dem Segment, ist die programmatische digitale Außenwerbung. Ist denn Out-of-Home besonders geeignet für agentenbasierte Buchungen, weil man über Daten, Ort, Zeit und Situation von Zielgruppen definieren kann und sagen kann, da buche ich jetzt mal automatisiert einen Spot?
Da würde ich jetzt noch keinen Agenten sehen. Das wäre für mich eher eine regelbasierte Auslieferung, so gesehen eine programmatische oder algorithmische, wo ich entlang bestimmter Parameter, was ich ja heute schon kann, Entscheidungen treffe. Aber da brauche ich letztendlich keinen Agenten für, weil das ist wirklich regelbasiert.
Du beschreibst in der vierten These sogenannte Slop Machines, mit denen Marken Viralität erzeugen wollen. Das musst du mir mal erklären.
Ja, das ist vielleicht gar nicht so leicht zu erklären. Ich versuch's mal. Also, was wir ja sehen, wo bestimmte Limitationen sind bei generativer KI, ist das Prompting. Das heißt, je nachdem, wie gut ich darin bin, der KI eine Aufgabe zu stellen, auch in der Ausformulierung dieser Aufgabe, desto besser wird das Ergebnis werden. So, und somit haben wir eine Einschränkung, was die Massentauglichkeit von bestimmten generativen KI-Ansätzen angeht. Und meine Idee dahinter ist, dass Marken jetzt dahin gehen und sogenannte AI-Wrapper bauen. Das heißt, das ist im Grunde eine Schicht um einen solchen Chatbot, die es ermöglichen, dass man dann quasi geleitet und gezielt und auch eingeschränkt bestimmte Dinge damit tun kann, sehr spielerisch. Das haben wir im vergangenen Jahr schon gesehen. Gerade auf LinkedIn machte das auch die Runde. Da gab es so die Möglichkeit, dass ich mit einem kurzen Prompt mir eine Actionfigur von mir selber basteln konnte, schön in der Verpackung. Oder ein anderer, da wurde das LinkedIn-Profil wurde zu so einem 3D-Karrierepfad ausgemalt in unterschiedlichen Stilen. War sehr spielerisch, sehr schön. Das war aber von Einzelpersonen und ich denke mir, dass das etwas sein könnte, was Marken sozusagen demnächst anbieten in ihrem Kontext für ihre Zielgruppen. Und Slot Machines, ja, weil ich im Grunde wie so ein bisschen an so einem einarmigen Banditen dort einen Gedanken reinwerfe und dann kommt irgendwas unten raus, was nicht hochwertig ist, was Spaß macht, aber was jetzt auch nicht die Welt bereichert. Also das war so die Idee dieser Slot Machines.
Spannend, weil diese Figuren, das, wo du es ansprichst, waren tatsächlich eine Weile bei LinkedIn hyperpräsent sozusagen.
Ja.
Aber jetzt mal eine Frage, das ist doch eigentlich eine Bankrotterklärung des Marketings, was Kreativität angeht, oder?
Auch weiß ich nicht. Ich finde, das kann einen gewissen Nutzen stiften, weil auch Unterhaltung kann ja ein Nutzen sein. Ja, wenn es vielleicht auch eskapistisch ist. Als Bankrotterklärung würde ich das nicht bezeichnen, aber das wird, wenn, dann wird das so eine Modeerscheinung sein. Das wird nicht dauerhaft halten.
Die Marke wird dadurch zum Gimmick, oder?
Ja, durchaus. Also sie wird spielerisch angereichert und natürlich, wenn man das nicht entlang der Markenpositionierung oder fernab des Markenkerns macht, dann macht man einen Fehler. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass einzelne Marken das ganz intelligent spielen könnten. Ja.
Wenn man jetzt mal in den öffentlichen Raum guckt, wir reden ja gerade über sowas wie Aktivierung, über Gimmicks. Im öffentlichen Raum ist sowas ja kaum möglich, weil da kommt wieder die Ernsthaftigkeit, die wir besprochen haben, droht, wenn man so eine Gamification irgendwie nach draußen tragen würde, eine kulturelle Beliebigkeit, oder glaubst du, das wird sowieso nicht stattfinden, weil es einfach viel zu stark auf die sozialen Medien fokussiert ist, sowas und aufs Teilen und Sharen und Liken und sowas?
Ach, Gamification im öffentlichen Raum, da denke ich eigentlich eher an Hütchenspiele in der Fußgängerzone. Mit all den Konsequenzen. Nee, da habe ich jetzt tatsächlich keine Idee, wie das gelingen könnte oder positiv funktionieren könnte. Auch da kann ich mir vorstellen, dass der öffentliche Raum frei bleibt von bestimmten, vielleicht auch negativen oder nicht so wünschenswerten Trends, die wir, ne, Attention Tracking war ja eins, die wir ja, vielleicht in Social Media sehen. Also auch da vielleicht eher so ein Ruheraum, wenn man es mal so bezeichnen kann.
Der fünfte These mag ich besonders. Da sagst du, Fraud Detection wird Pflicht, Fraud Prevention wird die Kür. Extrem wichtig. Und ich frage mich immer, warum Marketing so lang gebraucht hat, um dieses Thema wirklich ernst zu nehmen.
Tja, tatsächlich wurde Ad Fraud in Deutschland lange totgeschwiegen. Es wurde immer mit dem Finger auf andere Märkte, insbesondere USA, gezeigt und wieder behauptet, in Deutschland ist das nicht so ein großes Thema. Und man könnte das vielleicht so ein bisschen als Schweigekartell bezeichnen, weil es gab eigentlich wenige, die ein Interesse daran hatten, sich diesem Thema wirklich mal faktenbasiert zu nähern und vielleicht auch in die Untiefen reinzugehen und das da aufzudecken, was da alles passiert. Weil es ja blöd, wenn ich Media-Entscheider bin von einem Werbungtreibenden und mir dann sagen lassen muss, ja, x Prozent dessen, was du da investiert hast, ist in die falschen Hände gegangen, weil Betrug. Gleichzeitig ist es blöd, wenn ich vielleicht als Ad Verification Provider diese Informationen liefere, aber dann keine Lösung anbieten kann, wie man diesen Ad Fraud verhindern kann. Also so gesehen vielleicht eine Art Schweigekartell, nicht zuletzt auch deshalb, weil mir bisher noch keine Auditoren über den Weg gelaufen sind, die das Thema aktiv vorantreiben. Ja, das ist ja auch ein Faktor, dass natürlich ein Mediaverantwortlicher sich auditieren lässt. Und wenn auch die Auditoren sagen, ja, sieht alles gut aus, dann gibt es ja wenig Anlass, da wirklich einzuschreiten.
Finde ich deshalb spannend, weil damit ist deine These ja, das ist nicht nur ein technisches Problem. Ad Fraud ist auch ein kulturelles Problem. Also ein kulturelles Problem unter uns Werbeschaffenden und Werbetreibenden und Kunden, oder?
Definitiv. Und diese Art von kulturellen Problemen, davon haben wir mehrere. Also auch das ganze Thema Wirkung und Wirkungsnachweise wird ja immer wieder gefordert. Jetzt zuletzt von den OWM-Mitgliedern waren es 92%, die sagten, die Problematik der Wirkungsnachweise oder die Schwierigkeit der Wirkungsnachweise ist ihr größtes Anliegen oder ihr größtes Thema. Gleichzeitig, wenn man individuell dann mit vielen spricht, dann ist das Thema plötzlich nicht mehr so wichtig. Warum? Weil auch damit kann man wenig punkten. Wenn ich einen Wirkungsnachweis mal umsetze für meine Kampagne und dann feststelle, sie war gar nicht so wirkungsvoll, wie sich das alle dachten oder wie ich es vielleicht auch vorher angekündigt habe, stehe ich nicht gerade gut da. Ist also ein psychologisch-kulturelles Problem, definitiv.
Das sind wir gleich bei der sechsten These, weil du sagst, dieses Jahr brauchen wir definitiv ein Comeback der nachgewiesenen Werbewirkung. Und ich erinnere mich, das Thema begleitet mich, solange ich mit Media zu tun habe, weil es so schwer messbar ist, weil sich viele Markenteilnehmer, wie du gerade beschrieben hast, auch davor drücken. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass das Thema Wirkung nie wirklich so ernst genommen wurde. Es wurde viel darüber diskutiert. Aber so richtig wissen, wie es funktioniert oder was ich für einen Impact habe, wollten eigentlich viele gar nicht, oder?
Ja, genau, wie gerade angedeutet, weil es einen in eine schwierige Situation bringen kann als derjenige, der das Budget verantwortet. Und wir haben eine paradoxe Situation. Wir wissen sehr viel über grundlegende Wirkungszusammenhänge. Ist ja jetzt nicht so, dass das ein unerforschtes Thema ist. Da wird seit über 100 Jahren dran geforscht. Natürlich gibt es noch sozusagen Austastlücken. Wir haben Schwierigkeiten, ja, Nettoreichweiten zu ermitteln, die ein wichtiger Faktor sind für Wirkungsbetrachtung und auch noch andere Aspekte. Ich glaube aber trotzdem, dass in diesem Jahr sich da was drehen könnte, weil natürlich wird weiterhin über Wirkung gesprochen. Aber tatsächlich, Ad Fraud spielt da mit rein. Ich muss als Werbungtreibender zunehmend nachvollziehen, ob jetzt wirklich meine Kampagne gewirkt hat, weil ich ansonsten nicht sicher bin, wo das Mediageld, was ich investiere, hinläuft. Und mal ganz simpel gesagt, in dem Moment, wo ich auf Wirkung fokussiere, Werbebetrug, Ad Fraud kann keine nachgewiesene Wirkung erzielen. Ja, das heißt also, Wirkungsnachweise sind auch eine gewisse Art von Schutz vor Betrug.
Wenn man jetzt die Außenwerbung anguckt, der öffentliche Raum, da ist natürlich Wirkung nicht so leicht nachzuweisen, vor allen Dingen nicht in direkter Nachweis sozusagen. Klar gibt es Methoden, sozusagen kann man gucken, wie die Kampagnen funktionieren. Siehst du das in dem Kontext Online-Wirkungsnachweis, Out-of-Home-Wirkungsnachweis? Als eher positiv oder sagst du, da muss noch einige Hausaufgaben gemacht werden, um öffentlichen Raumwirkung wirklich nachzuweisen?
Na, es gibt ja gute Ansätze, Wirkung nachzuweisen im öffentlichen Raum. Zum Teil ist das aber sowohl in der Methodik als auch nachher in der quasi Beweisführung aus meiner Sicht noch ein bisschen zu komplex. Also es würde Out of Home auch gut anstehen, da nochmal neben konkreten Fallstudien, wo man Wirkung nachweist, vielleicht nochmal grundsätzlich zu gucken, ob man das nicht quasi vereinfachen kann oder plausibler und plastischer machen kann. Aber das gilt im Grunde für jede Mediagattung, dass man da noch zulegt.
Ja, absolut. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Außenwerbung. Wenn du jetzt überlegst, Werbewirkung über die einzelnen Kanäle hinweg, wird es mittelfristig dazu führen, dass Out of Home im Mediamix strategischer eingesetzt wird, wenn man weiß, wie funktioniert es, wie wirkt es, wenn Leute draußen unterwegs sind, wie wirkt es sozusagen, wenn sie gleichzeitig online unterwegs sind, wenn sie gleichzeitig Bewegtbild gucken? Ist es so, dass du sagst, ja, da ist noch mal ein strategischer Upside für die Gattung?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Auch das ist fast so ein bisschen so ein gremienpsychologisches Thema, weil natürlich die Gattungen untereinander immer den Gedanken hegen, der ja auch erstmal plausibel ist. Naja, ich versuche ein gutes Stück vom Kuchen zu bekommen und der Kuchen wird nicht größer, also kriegen die anderen weniger. Wenn ich allerdings natürlich besser verstehe, auch durch Wirkungsnachweise, wie die einzelnen Gattungen ineinander greifen, in ihrer Mechanik, in ihrer Wirkung, dann gibt es natürlich gerade auch für Out of Home da eine sehr starke Rolle, ja, weil tatsächlich sozusagen die Verlängerung dessen, was in Social passiert oder an anderer Stelle im Digitalen passiert, in den öffentlichen Raum hinein, erzeugt ja nochmal zusätzliche Wirkkapazitäten und Wirkmechanismen, die da getriggert werden. Also gesehen, ja, kann ich mir vorstellen, dass das Out of Home davon profitiert, vielleicht aber auch andere Gattungen davon profitieren, wenn man da besser versteht, wie die Zusammenhänge sind.
Und deine letzte These ist, dass du sagst, Medien werden Werbung stärker kuratieren, beziehungsweise Werbung wird stärker kuratiert werden. Ist das ein Qualitätsversprechen aus deiner Sicht?
Ja, vielleicht ist es erstmal eine Eindämmung von minderer Qualität. Wir haben darüber gesprochen, dass der Werbemarkt nach unten erweitert wird, was vielleicht nicht für eine Stärkung der Qualität sorgt. Wir haben über AI-Slop gesprochen, was jetzt auch nicht mit Qualität konnotiert ist. So gesehen ist es vielleicht erstmal gut, wenn Medien versuchen, dort Grenzen zu ziehen und sagen, diese Art von Werbung kommt bei uns nicht rein. Heute sehen wir leider häufig das Gegenteil. Also denken wir nur an Werbung auch im redaktionellen Umfeldern, wo wirklich hanebüchende Dinge beworben werden, wo man sich fragt, okay, was hat das jetzt in diesem Qualitätsumfeld zu tun? Also diese These ist vielleicht wirklich eher auf Wunschdenken, als dass ich tatsächlich aus dem inneren Herz, aus dem innersten glaube, dass sie umgesetzt werden kann, weil es gibt einfach nur wenige Medien heutzutage noch, die stark genug sind, um dann auch zu kuratieren und um wirklich zu sagen, lieber Werbungtreibender, diese Form von Werbung nehmen wir nicht oder dich als Marke nehmen wir nicht, weil passt einfach nicht. Das gibt ein paar, die das können oder noch können, aber es sind leider nur wenige.
Das Spannende finde ich ja, wenn man den öffentlichen Raum sich anguckt, da ist ja Werbung logischerweise kuratiert, weil jeder einzelne Standort ja angeguckt wird, zumindest wenn man es professionell macht, sich überlegt, wer kommt da vorbei, was muss ich dem bieten, wie muss es aussehen, damit es für den auch relevant ist. Und es geht ja auch immer um gesellschaftliche Akzeptanz dann. Glaubst du, dass Out of Home künftig eher Bühne wird oder durch diese Selektionsmöglichkeiten datengetrieben eher Filter wird, was Kommunikation angeht? Also reden wir perspektivisch über den großen Auftritt mit Reichweite oder reden wir über kuratiertes Targeting an einzelnen Touchpoints?
Ich kann mir da durchaus ein sowohl als auch vorstellen, je nachdem, welches Format, welche Zielgruppe, welche Standorte da bespielt werden. Definitiv ist aber genau das richtig, was du sagst, dass natürlich hier von vornherein kuratiert wird. Ich mache ja nicht irgendwie einen Stream, einen unablässigen Strom von irgendwelchen zufällig ausgewählten, unkontrollierbaren Werbeplätzen auf, die dann irgendwie über Digital Out of Home ausgespielt werden. Also da habe ich einen Gegenentwurf zu dem, was wir in Social sehen, was wir zum Teil auch im Open Web sehen. Ob es dann eine Bühne oder ein Filter ist, ist letztendlich eine Frage, glaube ich, des Wumms, der dahinter ist und der Zielsetzungen, die damit verbunden sind.
Wenn du für 2026 eine einzige Marketingentscheidung für den öffentlichen Raum treffen dürftest, was sollte dort sichtbar sein?
Ich würde mir wünschen, dass trotz Zeitverschiebung alle WM-Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft live über Digital Out of Home gestreamt werden.
Wow. Christian, ganz vielen Dank für diesen klugen, scharfen und gleichzeitig wohltuenden, reflektierten Blick auf das, was uns erwartet. Wir werden natürlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres nochmal gucken, was davon übrig geblieben ist. Aber deine Thesen zeigen für mich gerade im öffentlichen Raum, entscheidet sich, ob Marketing relevant bleibt oder einfach nur laut wird. Ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Macht Spaß. Danke.
Danke auch euch an den, wo immer ihr uns zuhört, Mikrofone nicht, aber an den Empfängern, an den digitalen oder analogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und übrigens, die Thesen von Christian findet ihr auf LinkedIn. Es lohnt sich wirklich, sie zu lesen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gern, diskutiert sie weiter. Gerne provokant, aber auch gerne freundlich. Bis zur nächsten Folge und bis dahin weniger Rauschen und mehr Bedeutung.